Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht's immer. Die Olympischen Spiele rücken näher. Wir haben den nächsten Olympia-Countdown und Bernd Schwickerath ist mit dabei.
Einen schönen guten Tag, Herr Fetzer. Noch Countdown, bald Update. Also nächste Woche ist es dann das Update, ne?
Genau, wenn die Spiele laufen, das ist ein Update hier in diesem Podcast, der nur zusammengekommen ist, weil ihr das Ganze supportet und der nur auch so intensiv dann läuft vor und während der Olympischen Spiele, weil ihr das Ganze unterstützt über startnext.com/olympia-2026. Also wenn ihr da noch nicht dabei seid, dann könnt ihr auch weiterhin unterstützen und wer mit mindestens 5 Euro sich beteiligt, der bekommt auch unsere exklusiven Inhalte wie Texte nach allen Deutschlandspielen und Sonderpodcasts. Und jetzt, Bernd, haben wir zum ersten Mal in diesem Olympia-Countdown ein Interview.
Genau, es ist nämlich Ronja Jeneke, die Leistungssportreferentin des Deutschen Eishockeybundes, wenn man so will, einfach die Sportdirektorin für den Frauenteil, sei es jetzt für die Liga, sei es für die Nationalmannschaft. Sie kümmert sich darum, war ja selber lange Nationalspielerin und ja, jetzt ist sie beim DEB, jetzt ist sie auch TV-Expertin und ja, hat diverse Hüte auf im deutschen Eishockey und wir haben uns gedacht, da fragen wir doch mal einfach nach, wie läuft's denn so im deutschen Frauen-Eishockey, wie läuft's international so in Tschechien, in Schweden, in der Schweiz, natürlich in Nordamerika, wo das Ganze nochmal auf einem ganz anderen Level passiert. Wir haben einen langen Fragenkatalog vor uns und den werden wir jetzt mal schön abarbeiten.
So sieht's aus. Und dann würde ich sagen, nehmen wir sie doch mal mit dazu. Da ist sie. Herzlich willkommen und danke für die Zeit, Ronja Jeneke. Hallo.
Hi.
Ronja, ich kann mich noch an den November 2021 erinnern. Da saßen wir zusammen in Füssen und es hat nicht geklappt mit der Olympia-Qualifikation. Du hast damals noch als Expertin bei Magenta Sport kommentiert. Mittlerweile bist du ja Leistungsreferentin Frauen-Eishockey beim Deutschen Eishockeybund. Jetzt sind wir 5 Jahre später. Was würdest du sagen, auch mit Rückblick auf diesen November 2021? Wo steht das deutsche Frauen-Eishockey im Januar 2026?
Wow, also erstmal fühlt sich das tatsächlich gar nicht so weit an, also gar nicht so weit weg an, wenn du das sagst, 2021, aber wenn man das sich so aus dem Kalender anguckt, boah, das ist schon, da ist echt ein bisschen Zeit ins Land gestrichen. Wo steht das deutsche Frauen-Eishockey? Ja, also erstmal den allerwichtigsten oder größten Schritt weiter vorne als noch im November 21. Wir haben die Quali geschafft, wir haben uns für die Olympischen Winterspiele jetzt in Mailand qualifiziert. Damals war es ja leider kein glückliches Ende. Das war sehr, sehr frustrierend, glaube ich, insgesamt nicht so für die Mädels, sondern auch für ja so ein Stück weit, ich sag mal, das Frauen-Eishockey in Deutschland. Aber, das muss man ganz klar sagen, da wurden die richtigen Rückschlüsse gezogen. Es wurde ein bisschen neuer Wind auch auf der Trainerposition reingebracht, in der Spielerentwicklung viel gearbeitet. Und ich denke, das sind jetzt die ersten wirklich ja aufzeigbaren Resultate, die wir jetzt daraus mitnehmen können. Qualifikation für Olympia, beide Mannschaften wieder dabei und ich glaube, das ist wirklich, wurde Zeit.
Ja. Wenn man das ein bisschen größer sieht, wenn wir das mit deiner aktiven Zeit vergleichen, sind das aber schon sehr, sehr große Schritte wahrscheinlich, ne? Im Verhältnis dazu, oder?
Ja, ich glaube halt, das ist auch immer so ein bisschen an die jeweilige Zeit angepasst. Also ich glaube, die Schritte, die damals im Frauen-Eishockey, als ich noch, weil das ist jetzt schon sehr, sehr lange her,
dass
ich noch
ja, auch nicht so lange.
Habe. Naja, komm. Aber da muss ich tatsächlich sagen, auch da wurden Schritte vorwärts gemacht. Also auch so, ich erinnere an den Zeitwechsel von Peter Kattern, der Trainer gewesen ist, hin zu Benny Hinterstocker. Da waren auch rein von... Da geht es ja nicht mal nur um Spielsysteme, sondern da geht es um das Ganze außenrum. Also wir haben, das wurde alles viel professioneller behandelt, also sei es im Verband oder aber eben auch in der Liga, in den einzelnen Mannschaften. Und auch der Anspruch von uns Athletinnen an uns selber, der ist ja gestiegen, also mit jedem Jahr so ein bisschen mehr. Mehr Bundeswehrplätze, die dazukommen. Das heißt, diese Professionalisierung ist immer ein bisschen größer geworden, in Anführungsstrichen natürlich, aber also da hat sich ein bisschen was getan, ja. Die Schritte waren damals vielleicht kleiner oder sie waren weniger erkennbar für Außenstehende. Weil für uns selber muss ich gerade, wenn ich jetzt zurückblicke, gibt es wirklich ganz viele Dinge, die sich echt vehement geändert haben, wo ich sagen muss, das ist mir damals gar nicht so aufgefallen, aber das ist schon echt ein Riesenschritt gewesen in der Entwicklung, sei es Hotels, Anreisen, also wie wir gereist sind, auch so ein bisschen das Material, was aufgefahren wird außenrum und so ein Lehrgang. Ja, und dann muss man ganz klar jetzt sagen, sicherlich seit, ja, ich würde jetzt mal sagen 21 auf jeden Fall, aber die Medienberichterstattung, also die ist natürlich riesengroß geworden und das hilft einfach dem Sport auf der Frauenseite nochmal deutlich mehr als insgesamt, glaube ich, der Sportart Eishockey an sich.
Wenn du uns Außenstehende ansprichst, also mir kam es auch in den vergangenen Jahren vor, als seid ihr auch innerhalb des Verbandes einfach wichtiger geworden. Also früher wart ihr eher so ein bisschen so das Anhängsel, so wir konzentrieren uns auf die Männer, gut, da gibt's halt auch noch die Frauen. Aber jetzt ist da schon ein anderer Zug drin, ne? Auch innerhalb des DB. Absolut. Ne?
Also absolut, total. Muss ich auch ganz klar sagen, war für mich natürlich auch ein Riesenpunkt, dass ich überhaupt diese Stelle beim DB angenommen habe als Leistungssportreferentin. Die gab es vorher ja so auch gar nicht. Mhm. Das heißt, es gibt jetzt auch das erste Mal im Verband jemanden, der für, naja, für Vereine, für Landesverbände, für Trainer, für auch Eltern, muss man ja sagen. Also mich rufen auch Eltern an. Es gibt das erste Mal einen Ansprechpartner auf der Frauenseite. Das gab es ja vorher gar nicht. Und da ist einfach auch, das ist, glaube ich, nicht mal böswillig gewesen, sondern am Ende des Tages rutscht, irgendwas fällt halt hinten runter. Und das waren halt in der Regel dann nun mal leider die Frauen. Also deswegen da, ich glaube, wir sehen es auch daran, wie das Frauen-Eishockey aufgezogen wird, verbandsseitig. Ne? Also sprechen wir jetzt, schauen wir auf den Deutschland-Cup zum Beispiel oder gucken uns jetzt halt eben die Länderspiele an, die jetzt im kommenden April stattfinden werden in Augsburg und Kaufbeuern, wo halt wieder beide Mannschaften parallel zueinander spielen. Da ist die ganze Bedeutung doch schon ein bisschen höher gesetzt.
Wie wichtig ist es, dass diese Rolle eine Frau einnimmt mit dir? Und wie wichtig ist es, dass eine ehemalige Spielerin ist?
Das ist jetzt natürlich, ich glaube, dass es für den Anfang gut ist, dass es eine Frau ist. Also auch jemand, der einfach aus diesem Bereich rauskommt. Ob das in 10 Jahren immer noch so sein muss, das lasse ich jetzt mal so im Raum stehen. Aber ich glaube, für den Anfang ist es ganz gut. Ich sag mal, den Vorteil, den ich jetzt an der Stelle mitgebracht habe, ist, dass ich halt sowohl die Seite der Nationalmannschaft, also den Verband, kenne. Ich habe ja früher auch schon mal als Pressesprecherin beim Verband gearbeitet. Das heißt, ich kenne ja auch die Leute, die im Haus arbeiten oder gearbeitet haben. Und viele von denen, die in den Vereinen tätig sind, gegen die habe ich früher noch gespielt oder mit denen hatte ich früher halt auch schon einen sehr engen Austausch. Also sei es jetzt Christian Sohlmann, der in Ingolstadt viel macht, Peter Gemsjäger in Memmingen oder Katrin Fring. In Mannheim hat sich das ein bisschen geändert. Also da sind noch andere Leute jetzt mittlerweile auch Ansprechpartner. Aber nichtsdestotrotz ist so dieser Dunstkreis aus den Engagierten im Frauen-Eishockey, der ist relativ gleich geblieben. Ich glaube, deswegen ist es für mich halt ein leichter Einstieg gewesen. Ich kannte die Leute alle schon und kann da sicherlich dann auch nochmal irgendwie an anderen Stellen ansetzen. Aber ich glaube, es wird auch gut tun, wenn da vielleicht der ein oder andere sich dazu berufen fühlt, sich in diese Thematik ein bisschen reinzuarbeiten, um mich dann vielleicht, ich will nicht sagen, mich zu ersetzen. Aber das wäre ja schön, wenn mein Berufsfeld auch an Attraktivität gewinnt für andere Leute.
Ja, du sprichst ja auch gerade die Vereine an und wenn wir auf die Bundesliga gucken, es sind ja nur noch 5 Vereine drin, auch nur 4 aus Deutschland. Wie ist das Problem zu lösen? Glaubst du, dass es irgendwie möglich ist, die großen Clubs dort auch mehr dazu zu bewegen, in die Frauen zu investieren?
Also ich hoffe das natürlich, das sage ich ja immer wieder. Ich hoffe, dass sich irgendwann irgendjemand dazu berufen fühlt, den Schritt zu machen und sich diesen Klotz Frauen-Eishockey ans Bein zu binden, um den Sarkasmus ein bisschen mit reinzubringen. Aber das Problem ist, also wir haben Mädchen, und damit sage ich ganz klar, wir haben Mädchen, die Eishockey spielen in Deutschland. Die sind noch gar nicht so alt, als dass wir sie in eine Frauenmannschaft stecken müssten. Das heißt, unser Problem, was wir zu bekämpfen oder was wir anzugehen haben, ist erstmal eigentlich der Bereich, der unter den Frauen liegt. Also alle Mädels, die im Alter zwischen, ganz grob gefasst, jetzt wahrscheinlich 11 und 15 oder 16 Jahren sind. Das ist eigentlich das, um die wir uns wirklich kümmern müssen. Wir müssen denen anfangen, eine Perspektive zu geben, wenn die bei den Jungs nicht mehr zum Zug kommen, wenn die hinten runterfallen, wenn die nur noch auf der Bank sitzen und den Spielberichtsbogen voll machen, aber gar nicht mehr weiter ausgebildet werden, in diese spielentscheidenden Situationen reinkommen, wo wir sie später international halt brauchen. Das ist der Ansatz, den wir verfolgen müssen. Und das ist meiner Meinung nach auch das, wo auch Profivereine eben über ihre 5-Sterne-Nachwuchsclubs gezielt auch mitarbeiten können. Und das ist auch das, wo wir versuchen, die so ein bisschen mit in die Verantwortung zu holen. Die 4 Bundesliga-Vereine, nur ganz kurz, die wir haben, wenn die Unterstützung bekommen, um Gottes Willen, auch da möchte ich mich nicht beschweren. Also wenn sich da jemand auffindet, der gerne da unterstützen möchte, ich glaube, das wird auch helfen, ja.
Wenn du die Juniorinnen schon ansprichst, in Tschechien haben sie jetzt sogar eine U18-Liga gegründet, ne? Oder U16? Nee, also U16. U16-Liga, ja, genau. U16-Liga gegründet. Und da ist natürlich so ein Auffangbecken für diese jungen Spielerinnen. Wie weit ist das deutsche Eishockey davon entfernt? Oder gibt es vielleicht irgendwie eine andere Lösung, dass man in der Auswahl irgendwie in einer Liga mitspielen lässt oder so, aber zumindest halt einfach dann sagt, man hat ein Mädchenteam oder ein Team von jungen Frauen, das eben wirklich auch mit viel, viel Eiszeit da mitspielen kann.
Also man muss ganz klar sagen, es gibt ganz viele Ansätze, die jetzt nicht nur ich mit, sag ich mal, meinem Team, also Jeff McLeod und Sebastian Jones und auch Jenny Haas sehr kontrovers diskutiere, sondern die Ansätze gab es vorher auch schon, sag ich mal, unter der Leitung von damals noch Tom Schädler, Franzi Busch. Also die haben sich da natürlich auch schon sehr, sehr viele Gedanken gemacht. Wir sind jetzt momentan so ein bisschen, was heißt momentan, wir haben ein Konzept fertiggeschrieben, mit dem wir auch aktiv an Vereine rantreten. Da geht es um Mädchenmannschaften in einer Art, und das ist jetzt sehr vorsichtig gesagt, aber Stützpunktsystem, dass wir auch so ein bisschen orientiert, natürlich, du hast es gerade angesprochen, was Tschechien so macht, auch wie die Anfänge in Kanada mal gewesen sind, also regionale Mannschaften erstmal aufzubauen. Es gibt diese Projekte schon, die sind in einem jüngeren Bereich, also Nürnberg zum Beispiel hat das gemacht oder macht es immer wieder, ne? Die ziehen aus einem Umkreis von 100 Kilometern die Mädels zum Training zusammen. Und haben jetzt auch schon den Antrag beim BEV eingereicht, dass sie halt zum Beispiel außerhalb des Ligaspielbetriebs, außer Konkurrenz, mal gegen die spielfreien Mannschaften antreten können. So, das muss ja irgendwo der erste Schritt auch sein. Peiting, Schongau, Füssen, Peißenberg, die machen das auch. Also da gibt es auch diese Mädchenmannschaften. Und wir haben uns jetzt halt eben angeguckt, wo Mädchen zentriert oder wo besonders viele Mädchen sind, haben das in Regionen eingeteilt. Und jetzt sind wir halt eben auf dieser Suche nach den kostbaren Eiszeiten, die es ja leider schon wenig im regulierten Trainingsbetrieb gibt. Und da gibt es natürlich leider wenig Flächen, die viel Eis zu tollen Zeiten übrig haben, dass wir da die Mädels gemeinsam aufs Eis bringen. Aber das ist auf jeden Fall eine Baustelle, die wir jetzt angegangen sind und die dann hoffentlich irgendwann, also ich muss sagen, ich bin sehr optimistisch, aber zur nächsten Saison zumindest schon mal die ersten Freundschaftsspiele da stattfinden können.
Aber damit ich das richtig verstehe, das geht dir dann so ab dem Alter von 11, 12. Also du willst nicht, dass die Mädchen quasi von Anfang an nur unter sich spielen.
Nee, also das, glaube ich, halte ich auch nicht für sinnvoll, sondern ich glaube, dafür sind wir einfach, das sind viel zu wenig Mädchen. Wenn wir uns jetzt vorstellen, du wohnst jetzt in Peiting zum Beispiel und diese Mädchenmannschaft ist aber in Füssen, dann soll doch bitte das Mädchen auch in Peiting bis zu einem gewissen Alter vollumfänglich mit ausgebildet werden. Weil es gibt ja auch ganz viele Mädchen, die wirklich auch in der U15 noch eine tragende Rolle spielen können. Und das soll sich auch gar nicht ändern, solange wir da die Mädels auch wirklich gut ausgebildet wissen. Aber, und das ist was wir halt auch sehen, wir haben halt eine riesen Dropout-Rate nach der U15. Also da verlieren wir von, sage ich mal, 3000 Mädchen, die wir in Deutschland haben, die lizenziert sind, bleiben uns danach nur noch 1500. Und diese 1500, die wir verlieren, denen wollen wir natürlich irgendwo eine Perspektive geben. Es gibt immer Mädels, die vielleicht ein bisschen größeres Durchsetzungsvermögen haben, die vielleicht ein bisschen mehr Ellenbogen ausfahren können, die spielen dann auch wahrscheinlich, ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, aber wenn wir uns Julie Zorn angucken, die spielt ja heute noch mit den Männern. Und das wär für die wäre wahrscheinlich auch eine Mädchenmannschaft gar nichts gewesen. Aber es gibt halt auch diese Mädchen, die fühlen sich einfach in der Umgebung Mädchen viel wohler. Und die wollen wir natürlich auch abholen über regelmäßiges Training, dass die halt auch einfach, das ist ja auch zum Beispiel so ein Punkt, wo stehe ich denn überhaupt? Wo ist mein Leistungsniveau als Mädchen? Wenn ich mich immer mit Jungs messe, dann komme ich das erste Mal in eine Auswahl und sehe da das erste Mal, wo stehe ich denn überhaupt? Bin ich gut? Bin ich schlecht? Bin ich im Mittelmaß? Und das wollen wir natürlich einfach verfrüht angehen, dass wir halt die Mädels möglichst zeitnah zusammenbringen, dass die Fahrtwege gering bleiben. Deswegen versuchen wir uns da so ein bisschen auf die Regionen zu konzentrieren, weil es soll ja auch keine super Mehrbelastung für die Eltern werden. Und dann hoffe ich, dass das so ein bisschen eine Perspektive zumindest erstmal schafft.
Ich glaube, den einen Faktor, den du noch angesprochen hast, also klar, dieses Messen auch mit anderen Gleichaltrigen meines Geschlechts, aber auch das Zusammensein mit anderen Mädchen dann in dem Fall. Ich habe vor kurzem mal mit einer Fußballerin gesprochen, die war so 14, 15. Die hat dann auch gesagt, also die hat schon mit Jungs gespielt, aber bei uns gibt es halt so eine kleine Auswahl dann oder einen Verein, der das anbietet dann im Landkreis, ne, wo du halt dann so 15, 20 Kilometer fährst und einfach auch dann in dem Alter, Pubertät, einfach halt auch Mädchenthemen, Frauenthemen zu besprechen. Ne? Und genauso, weil sonst ja die Jungs auch eher Jungsthemen. Ich will nicht zu sehr auf Geschlechtertrennung da irgendwie ausgehen, aber ist ja auch so. Du hast vielleicht andere Themen mal und willst halt vielleicht dann auch mal mit deinen Freundinnen, mit denen du aber auch diesen Sport machst und diese Leidenschaft teilst, über diese Themen sprechen. Das kommt ja noch dazu bei all der sportlichen Ausbildung und dem Vergleich.
Ja, also absolut. Wenn ich mich, ich muss mich nicht mal zurückversetzen, sondern da kannst du heute, das ist, da gehst du in den Kraftraum rein und du siehst, wie sich die Mannschaft warm macht und dann hast du entweder das eine Mädchen, was irgendwo am Rand so ein bisschen für sich ist, obwohl sie ja Teil dieser Mannschaft ist. Mhm. Aber das sind halt einfach genau das, was du sagst, ne? Da die Jungs kaspern halt rum, das ist halt dann auch einfach die Pubertät, die trifft da halt wirklich noch mal ein bisschen härter, wenn du halt ganz alleine dastehst. Dann, und das ist ja das Nächste, wir sprechen ja auch ganz oft immer wieder über diese Situation Kabinenleben. Dieses Mädchen oder diese Mädchen, die müssen ja in diesem Kabinenleben überhaupt irgendwie existieren können. Das heißt, die müssen eigentlich mit da drinnen sich umziehen. Dann hast du aber wieder die Problematik des Umziehens, des Duschengehens. Das heißt, es ist irgendwo immer so ein bisschen ein Faktor, ein Mehraufwand. Du wirst einfach als Mädchen immer gesondert behandelt, was natürlich in diesen Fällen auch wichtig ist. Aber trotzdem sage ich zum Beispiel auch immer ganz klar, wenn die Mädels das wollen, dann lass die doch bitte mit in dieser Kabine sitzen. Findet eine Lösung. Dann sollen die sich halt im Badezimmer umziehen gehen, ziehen ihre Schwitzwäsche an und dann dürfen sie, das ist ja eigentlich schon schlimm genug, dürfen, können sie sich zu den Jungs setzen. Weil das ist doch das, wo das Mannschaftsleben stattfindet. Das ist die Kabine. Das ist nicht draußen auf dem Eis, wenn ich meine Übungen laufe und da in der Ecke stehe und schnaufe zwischen den Übungen, sondern das ist in der Kabine. Das ist das, wo das stattfindet. Und da müssten meiner Meinung nach Lösungen gefunden werden, dass die Mädels da halt auch teilnehmen können.
Aber ist das denn aktuell so, dass es in diesen gemischten Mannschaften da quasi getrennte Kabinen gibt?
Also es wird immer mehr, also die Vereine treten über dieses, wir haben ja über den DEB so ein Schutzkonzept, was wir auch an die Vereine halt eben rausgeben, so ein bisschen wie ein Leitfaden, wo wir aber jedes Mal, also ganz klar nochmal sagen, es geht gar nicht darum, dass die Mädels in eine gesonderte Kabine oder in die Schiedsrichterkabine gepackt werden. Das soll gar nicht so sein, sondern die sollen einen festen Sitzplatz haben in der Kabine, die müssen da auch mit dabei sein und dann findet Lösungen, keine Ahnung, zum Beispiel die Mädels aus der Mannschaft gehen als erstes duschen und haben eine Viertelstunde Zeit und dann wechselt es. Jedes Training sind mal die Jungs, dass die nicht zu spät nach Hause kommen und mal sind's, ne? Also weil da findest du Lösungen. Das war ja damals bei uns schon so. Also ich bin ganz sicher, wenn das gewollt ist, dann findet man da einen Weg, dass die Mädels da nicht ausgesondert werden.
Jetzt hast du schon so über die Konzepte gesprochen. Wenn wir in die anderen europäischen Länder schauen, dann haben wir ja da auch so ein paar Entwicklungen, die man sich vielleicht abschauen kann. Oder es geht ja schon so ein bisschen in die Richtung mit dieser Juniorinnenliga oder Stützpunkten. So machen es die Tschechinnen, die sagen, die bilden ihre Spielerinnen erstmal aus. Aber dann ist es auch auffällig, dass die relativ schnell dann schon auch in Richtung Nordamerika ziehen. Vielleicht schon Highschool, College-Alter, PWHL spielen relativ viele Tschechinnen, also im Vergleich zu anderen Europäerinnen. Schweden, starke Liga oder die stärkste in Europa, die Schweizerinnen, die in die Richtung gehen wollen, die eigentlich die schwedische Liga attackieren jetzt aktuell. Aber natürlich sieht man da bei Schweden und der Schweiz auch, ja, dann siehst du Mannschaften wie EV Zug, ZSC Lions, du siehst in Schweden Brynäs, Luleå, Skellefteå, also alles, was wir von den Männern her kennen. Wie fügt sich das zusammen und wie könnte das in Deutschland funktionieren? Was kann man sich da von den anderen vielleicht abschauen oder in welche Richtung geht das?
Also ich glaube, ich meine, wir haben ja theoretisch von den vier Mannschaften, die wir in Deutschland haben, haben wir ja eigentlich schon mal zwei, die auch an einen DEL-Club eigentlich angegliedert wären. Jetzt ist es bei uns ja momentan noch
Ingolstadt
so,
dass und
die
Berlin. Ja.
Genau, Ingolstadt und Berlin, genau, danke. Und dass die werden ja aber an den Stammverein angegliedert. Das ist bei uns vom Rechtssystem natürlich ein bisschen anders, weil in der Schweiz und in Schweden gibt es ja über die Politik diese 5%-Klausel. Das heißt, die Vereine wurden so ein bisschen in die Verantwortung genommen oder so ein bisschen dazu hin, ja, verhaftet ja eigentlich, muss man ganz klar sagen, dass sie halt eben diese Frauenmannschaften professionalisieren. Das haben wir bei uns nicht. Und solange das bei uns auch nicht passiert, müssten ja theoretisch die GmbHs die Frauenmannschaften übernehmen. Das ist ja bei uns aber im Rechtssystem Deutschland ein bisschen anders, weil das hat dann ja auch wieder was mit einem Geldfluss, mit einer Versicherung. Deswegen zahlen die Mädels bei uns ja zum Beispiel in den Stammvereinen halt eben auch noch ihre Mitgliedsbeiträge. Das hat ja immer was mit der Versicherung zu tun. Ja. Und da muss man ja ganz klar sagen, ich weiß gar nicht, ob das der erste Schritt sein muss oder ob wir vielleicht erstmal einen kleineren Schritt machen und wir gehen dahin, dass wir halt wirklich sagen, was ist einfach? Was kann ein DEL-Verein wie die Eisbären Berlin oder wie der ERC Ingolstadt leicht machen? Und aus meiner Sicht sind das ganz klar, das sind das Mitnehmen von Mädels bei Medienveranstaltungen, bei Charity-Veranstaltungen, bei Sponsorenveranstaltungen, bei dieses an die Hand nehmen und so ein bisschen der große Bruder sein und halt einfach sagen, hey, passt auf, wir nehmen hier, das muss ja auch nicht jedes Mal die ganze Mannschaft sein, aber wir haben ja in jedem Verein auch so ein bisschen diese Athletinnen, die das Gesicht des Vereins sind. Nimm die doch mit und stell die damit auf die Bühne. Weil das ist ja diese Präsenz, die kostet nichts. Die können sie doch einfach nutzen. Und das ist halt so ein bisschen das, wo wir jetzt natürlich mit den Vereinen dran arbeiten. Das wird auch immer mehr angenommen. Und das ist zum Beispiel jetzt auch, Mannheim hat da so ein bisschen, dass sie versuchen, die Mad Dogs Mannheim, die ja nochmal ein ganz anderer Verein sind, aber die Adler Mannheim versuchen da auch so ein bisschen die Mad Dogs mit an die Hand zu nehmen. In Ingolstadt ist es ja zum Beispiel auch mal so gewesen in dem Meisterjahr, also als die Frauen Meister geworden sind, wurden die im Rahmen eines Männerspiels auf dem Eis geehrt. Ich denke, das sind so kleine Schritte, die man machen kann. Aber für mich muss das wirklich, die müssen konsequent in den PR- und Medienplan mit eingearbeitet werden. Da muss man wirklich ein bisschen Werbung machen, diese Leuchtturmspiele stattfinden lassen. Also lasst uns doch einfach gucken, wenn am Nachmittag der ERC Ingolstadt die Männer gegen die Eisbären Berlin spielen, dass davor ein Frauenspiel stattfindet. Dass du wirklich sagst, du holst die Fanbase mit ab, dass da irgendwie ein Schuh draus wird. Dass man auch das Gefühl hat, dass der DEL oder der Hauptverein sozusagen auch Frauen-Eishockey mitlebt. Das muss für mich ein bisschen mehr erkennbar sein. Und ich glaube, das sind Dinge, die kannst du relativ leicht umsetzen, wenn du es willst.
Am Sonntag hier in Düsseldorf gab es in der zweiten Drittelpause ein Interview mit zwei Spielerinnen von der neuen DEG-Frauenmannschaft. Und die haben so ein bisschen dann natürlich sich ja ganz lustig über die Männer so ein bisschen lustig gemacht. Nach dem Motto, ihr spielt ja nicht mehr gegen Köln, aber wir können noch. Und jetzt wollen sie ja das Derby quasi an der Bremenstraße stattfinden lassen und wollen irgendwie so einen Zuschauerrekord haben mit irgendwie mehr als 4.000 Leuten oder sowas. Abwarten, ob es funktioniert. Aber das ist ja auch so ein Ansatz, ne? Dass man dann bei dem Männerspiel dafür wirbt, hey, es gibt ja noch eine andere Mannschaft und die spielt auch wieder an der Bremenstraße gegen Köln. Kommt doch mal da alle hin, ne?
Genau, also das ist meiner Meinung nach, sind das genau die richtigen Ansätze, die wir jetzt momentan verfolgen, weil wir werden über diese Stammvereine, da werden die über das Fünf-Sterne-Programm, die Jungs und die Jungsmannschaften, die Nachwuchsmannschaften sind einfach so auf sich selber fokussiert, weil sie wirklich versuchen, da das Maximum rauszuholen. Und ich glaube halt einfach, dass du wirklich von der GmbH-Seite aus, bei den Profiklubs, da hast du Leute, die sind dafür fest angestellt, das sind keine Ehrenamtler. Die müssen halt einfach in Anführungsstrichen, und das ist jetzt wirklich von mir natürlich von hier auch leicht gesagt, aber dann müssen die sich halt eben diese 10 Minuten mehr Zeit nehmen und müssen das machen. Wir sehen es ja zum Beispiel auch in Kassel. Also die Kassel Huskies werden ja zur nächsten Saison die Frauenmannschaft in die GmbH übernehmen. Und die Frauenmannschaft spielt ja, nur, aber in der Bezirksliga. Also die sind jetzt auf jeden Fall so weit, dass sie wohl aufsteigen werden in die Landesliga. Das heißt, wir hätten dann in Kassel bei den Huskies den ersten Verein in Deutschland, der in der GmbH eine Männer- und eine Frauenmannschaft hat. Und so wie da jetzt auch der Plan ist, gibt es dann auch einen sportlichen Leiter, also den Herrn Kreuzer, der dann für die männliche und für die weibliche Mannschaft zuständig ist. Und das wäre für mich, ist das natürlich ein Riesenprojekt. Das ist für mich auch ein Vorzeigeding, weil ich einfach glaube, und das sagt der Paul Sinnezin ja aus Kassel auch ganz klar offen so, das ist für ihn nicht nur eine Herzensangelegenheit, weil er einfach findet, dass es sich so gehört, sondern natürlich ist es ein Stück Wirtschaftlichkeit. Das ist so. Das ist, wenn wir uns die Zuschauerzahlen in den DEL und DEL2-Stadien angucken, ich bin da jetzt kein Experte, aber da bin ich mir ziemlich sicher, dass da ein großer Anteil Frauen mit dabei ist. Das sind viele Mädchen. Wir haben ja auch Mädchen auf dem Eis. Das heißt, für mich ist das irgendwann eine logische Konsequenz, dass du halt auch mit diesem Frauensport irgendwo Geld machen kannst. Du kannst zumindest, kannst du da irgendwie einen Mehrwert für dich rausziehen. Es ist nicht nur ein Klotz. Man muss ihn halt nur richtig nutzen.
Ja, man sieht es ja in Nordamerika, ne? Also die PWHL funktioniert ja richtig gut. Und da ist natürlich die andere Sache, also was du eben angesprochen hast mit dieser 5%-Regel in bestimmten Ländern. In Nordamerika war natürlich der richtige Boom für den Frauensport dadurch, dass es ja das Gesetz gab, dass Universitäten und Schulen quasi 50-50 ihr Geld verteilen müssen. Ist das auch ein Ansatz für euch, noch mehr in die Schulen reinzugehen und da irgendwie was zu machen?
Ich glaube tatsächlich, die Aufgabe für uns ein bisschen zu groß wäre. Da sind wir, glaube ich, ein bisschen zu klein als Verband. Ich meine, was vielleicht ein Ansatz ist, den wir auch nutzen oder zu nutzen wissen müssen, ist jetzt halt, wenn das mit den Ganztagsschulen ein bisschen intensiver wird und der Kooperation mit den Sportvereinen, dass wir da wirklich ganz gezielt, auch da arbeiten wir schon ein bisschen an, also haben Gedankenspiele dazu, was wir da vielleicht machen könnten. Das kann für uns halt auch eine gute Möglichkeit sein, aber ich glaube, da brauchen wir auch einfach noch ein bisschen Zeit, und sicherlich auch Unterstützung von der Politik. Aber da muss man auch ganz klar sagen, ich glaube, wir müssen erstmal unsere Hausaufgaben machen, bevor wir uns halt anfangen, da jetzt auf solche Entscheidungen zu verlassen.
Ja, aber wenn man zum Beispiel sieht, wie es in Nordamerika gerade abgeht, also bei den Zuschauerzahlen, ist ja auch im College so. Und wenn man sich die PWHL anguckt, sind das ja fast nur Nordamerikanerinnen. Siehst du gerade, dass Nordamerika noch weiter weggeht? Also geht die Schere noch weiter auf zwischen Nordamerika und Europa? Oder denkst du, dass Europa durch die Maßnahmen der letzten Jahre vielleicht ein Stück weit näher herangerückt ist?
Also erstmal nur eine Sache, die wir vielleicht niemals vergessen dürfen. Ich glaube, dass halt Sport hat insgesamt in Nordamerika, weil du gerade von den ausverkauften Stadien sprichst, ja, hat einen komplett anderen Stellenwert. Also ja, ich glaube, da können wir hier in Europa machen, was wir wollen. Da würden wir sowieso nicht hinkommen. Ne? Also das ist wirklich...
Also außerhalb des Fußballs zumindest.
Richtig, ja, genau. Ja, ja. Aber um deine andere Frage zu beantworten, boah, ob die Schere weiter aufgeht, ich glaube tatsächlich, ich meine, es wird ja, das ist ja schon mehr oder minder auch durch, glaube ich, die Geschichte, die PWHL wird sich ja noch weiter vergrößern. Also die wollen ja wirklich noch mehr Teams und haben da ja auch wirklich schon einen Mehrjahresplan aufgestellt. Ich glaube, dass die Schere nicht größer werden wird, sondern ich glaube, dass eher der Punkt dahin geht, dass die europäischen Ligen, und ich meine, wir merken den Druck in Anführungsstrichen bei uns ja jetzt auch, und wir sind ja eine kleine, wirklich sehr, sehr kleine europäische Liga, der wird einfach immer größer. Der wird größer. Die finnische Liga, die versucht da im Frauenbereich wirklich ganz viel zu machen, um halt eben den Anschluss nicht zu verlieren, auch an Schweden und an die Schweiz. Die Schweiz versucht, an Schweden ranzukommen. Schweden versucht wirklich Maßnahmen zu ergreifen, damit sie halt ein Stück weit sich nicht in eine zu große Abhängigkeit von der PWHL bewegen. Also ich glaube, dass insgesamt diese Professionalisierung da schon weiter vorangehen wird und es wird den Spielerinnen einfach helfen. Und für mich der allergrößte Punkt ist halt einfach, dass du als Athletin zumindest mal die Perspektive hast, wirklich auf einem ganz hohen professionellen Niveau spielen zu können. Und ich glaube, allein dieser Anspruch und diese Möglichkeit für die Athletinnen ist halt unbezahlbar.
Ja, aber jetzt müssen ja dann auch die europäischen Spielerinnen da in die Liga wechseln dann, ne? Also klar, du hast dann Professionalisierung, vielleicht bessere Ligen in Europa, aber die PWHL ist nun mal das Maß aller Dinge. Und dann ist immer die Frage, ja, wer traut sich dann diesen Schritt zu? Wer versucht es? Und andersrum gesehen natürlich auch, öffnet sich die Liga wirklich für Europa und sagt, okay, wir sind eine internationale Liga, oder machen da halt einfach die Kanadierinnen und die US-Amerikanerinnen einfach den Ton und es gibt noch ein paar Plätze, die aufzufüllen sind. Das ist ja schon eine interessante Entwicklung. Auch wenn es mehr Plätze gibt, wie werden die dann besetzt? Weil wir sehen ja jetzt schon, wir haben jetzt bei den Olympischen Spielen, haben wir College-Spielerinnen bei den USA mit dabei, die absolute Leistungsträgerinnen in einer Top-Nation sind. Also Karen Harvey fällt mir da als erste ein, die ja schon als Nummer 1-Pick, als kommender kommt, gilt. Die spielt ja schon jahrelang bei Weltmeisterschaften auf absolutem Top-Niveau. Und spielt aber noch im College. Also die ist ja noch gar nicht in der PWHL. Und da kommen immer Layla Edwards, die jetzt auch mit dabei ist bei den USA, um nur mal zwei Namen zu nennen. Aber der Talentpool ist ja groß.
Absolut, aber trotzdem hast du es ja auch gesagt, du hast ja auch trotzdem die Europäerinnen, die ans College gehen. Also ich glaube, dass das, vielleicht wird es nie ganz ausgeglichen sein. Es wird sicherlich immer mehr an Nordamerikanerinnen.
Ist es bei den Männern ja auch. Also da ist ja auch mal Kanada, genau, USA ist auch ein riesengroßer Schritt, das stimmt ja. Ja, aber also genau. Aber die Frage, wie groß ist die Lücke?
Genau, aber ich glaube, dass es einfach für die Europäerinnen, weil du musst dir überlegen, wo wären sie denn sonst, wenn es die PWHL nicht geben würde. Sie hätten ja auch in der vorherigen Liga sozusagen, die in Kanada ja angesiedelt gewesen ist, bevor es die PWHL gab, da hätten ja die ganzen Schwedinnen und die ganzen Finnen und auch, ich meine, Laura Kluge wäre da ja nicht hingewechselt, die wäre halt bei uns gewesen. Jetzt hat sie die Möglichkeit, sich auf dieser großen Bühne weiterzuentwickeln und vielleicht, sage ich mal, ein Vorbild und ein Zugpferd noch für jüngere Spielerinnen zu sein. Und wenn wir jetzt mal gucken, alle die jetzt bei uns sind und die sind, ich sag mal, 13, 14, bis die so alt sind, dass sie mal das College geschafft haben und dann eventuell für einen Draft in Frage kommen, ich glaube tatsächlich, bis dahin gibt es wahrscheinlich 4 weitere Mannschaften und dann musst du halt immer gucken, die fallen ja auch weich. Das ist ja das Nächste. Du hast ja in Europa trotzdem noch Möglichkeiten, auf einem wirklich guten Niveau zu spielen. Du verdienst halt sicherlich nicht so viel Geld und dein Umfeld ist nicht ganz so professionell, aber du hast ja trotzdem die Möglichkeit, immer noch auf einem hohen Niveau weiter mitzuspielen.
Ja, wobei, momentan ist es schon ein Cut, ne? Also, entweder du bist Profi-Eishockeyspielerin, ne? In Deutschland gibt's natürlich noch Bundeswehr, ja, da wirst du auch bezahlt dafür, aber jetzt aktuell ist ja wirklich, entweder du machst es professionell oder du machst es halt in Deutschland natürlich auf einem hohen Niveau und du spielst Nationalmannschaft, du spielst möglicherweise Olympische Spiele. Aber der Unterschied, Klar, von DEL zu NHL ist auch ein Verdienstunterschied, aber beide machen das professionell und können davon leben. Und jetzt hast du bei den Frauen halt diese PWHL, wo du weißt, okay, du kannst wirklich von dieser Sportart leben und kannst, wenn du gut bist, sogar gut verdienen. Und auf der anderen Seite, ja, ich würde mal sagen, kommst über die Runden dann, wenn du in Deutschland spielst, und musst aber dann schauen, wie und wo geht's weiter.
Ja, also gut, Deutschland ist jetzt natürlich, wir sind ja nicht, oder die DFL ist ja eine Liga, die jetzt auch nicht per se bezahlt. Also es ist ja nicht wie in Schweden oder in der Schweiz, wo du ja auch wirklich Verträge unterschreibst und wobei, das muss man ja auch sagen, sind ja auch nicht alle. Also es gibt ja auch da innerhalb der Mannschaften und unter den Mannschaften, da gibt es ja noch Unterschiede. Es ist ja nicht, dass jeder, der in Schweden spielt, kann damit wirklich gutes Geld verdienen. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Also das möchte ich an der Stelle nochmal schnell festhalten, weil wir sprechen immer davon, dass halt die Spielerinnen bezahlt werden. Wenn wir uns die jungen Schwedinnen angucken, die bekommen dann halt unter anderem ja auch kein Geld. Also das ist ja auch immer so ein bisschen, wie bist du gerankt innerhalb dieser Mannschaft? Aber wenn du dir das anschaust, ich glaube, das ist momentan, das ist halt noch so, es ist ein Traum und entweder kann ich mir den für einen gewissen Zeitraum in meinem Leben verwirklichen oder es bleibt halt der Traum und ich falle auf das Niveau zurück, von dem ich gekommen bin. Also momentan sind wir ja noch gar nicht verwöhnt von dem Standard, den wir haben. Und das, glaube ich, ist momentan noch ein ganz guter Schritt. Es gibt in der PWHL ja eine Mindestgrenze an Verträgen, die unterschrieben, also ein Mindestgehalt sozusagen, was gezahlt werden muss. Das ist ja auch alles kein Geheimnis. Das ist jetzt, glaube ich, tatsächlich
35 oder was, ne?
35 oder 38.
Ja, ist ein bisschen gestiegen jetzt im dritten Jahr.
Genau, also 38.000. Und dann ist es ja US oder kanadische Dollar sozusagen. Ja. Dann kommt es ja noch ein bisschen drauf an, in welchem Bundesstaat bist du.
Ja, aber es ist brutto auch, ne?
Also es ist brutto, genau, das muss man auch sagen. Plus, du hast keine Wohnung und du hast auch kein Auto. Was du hast, ist, es wird ein Frühstück angeboten und ein Mittagessen in der Halle. So.
Und das medizinische heißt, Versorgung, ne?
Hast du und auch, medizinische ne? Versorgung, genau. Also das sind ja so ein paar Dinge, die musst du zumindest mal ein bisschen gegenrechnen. Wenn du jetzt nach Schweden gehst, dann kannst du zum Beispiel auch einen Vertrag unterschreiben, wo dir halt eine Wohnung mitgegeben wird. So, das heißt, am Ende des Tages ist es ja alles so ein bisschen, was du halt gegenrechnen musst. Bei uns ist es ja zum Beispiel auch, kann man ja auch sagen, Emily, die halt in Schweden ist, die studiert ja auch noch nebenbei. Also, ne? Also das sind ja alles so ein paar Faktoren, wo du wirklich gucken musst, wo bin ich und ist es der Traum, den ich verwirklichen kann? Oder was im schlimmsten Fall passieren kann, ist, dass ich halt dann was in Schweden spiele und studiere. Ich glaube, das ist dann doch, momentan ist es noch in Ordnung. Wie gesagt, für die Mädels, die jetzt so 10 sind, 11 sind, wird es vielleicht dann in 15 Jahren ein bisschen anders sein. Aber jetzt momentan ist der Ab- oder der Sturz, den man fällt, nicht, der ist nicht ganz so hart.
Würdest du eigentlich wünschen, dass mehr deutsche Spielerinnen in die PWHL gehen? Ich meine, einerseits hebt das natürlich das Niveau der Nationalmannschaft, aber andererseits schwächt das natürlich dann auch wieder die Bundesliga, ne?
Und wenn du Emily Nick schon angesprochen hast, das wäre natürlich eine, die prädestiniert wäre, auch durch ihre Spielweise, ne? Dass sie da hingeht. Klar, jetzt hast du gesagt, wie die private Situation ist und das muss man auch immer gegenrechnen, dass du vielleicht auch in ein anderes Land gehen kannst, in das du vielleicht auch gern gehen willst, ja? Und vielleicht machst du weiter Ausbildung oder Studium. Aber das ist ja auch eine, die ist auch noch in dem Alter, wo ich sage, okay, das ging noch 4-5 Jahre dann auf hohem Niveau und die hat es sicher drauf.
Boah, also erstmal muss ich tatsächlich sagen, ich glaube, wir müssen uns immer oder jeder Athlet muss sich, glaube ich, vorher einmal überlegen, was will ich? Was will ich mit der Karriere, die ich habe? Das ist ja doch ein relativ begrenztes Zeitfenster. Für eine Laura zum Beispiel, wenn wir jetzt Laura als Beispiel nehmen, Laura war vorher in Berlin und hat erste Reihe Center gespielt, Überzahl gespielt, Unterzahl gespielt, wahrscheinlich knapp 45 Minuten pro Spiel runtergerattert. Nein, aber also zumindest ja schon eine sehr, sehr, sehr viel Eiszeit gehabt. Das ist mitunter ja auch die Rolle, die sie bei uns international spielt. Jetzt, wo sie drüben ist, hat sie im Schnitt eher so 7 Minuten Eiszeit, hat aber ein unfassbar professionelles Umfeld. Also die muss sich da ja wirklich um nichts kümmern. Du hast da Athletiktrainer, du hast Physios, du hast Off-Ice, On-Ice-Coaches, du hast Videoschulung, du hast wirklich das komplette Programm. So. Und da muss man halt immer nur gucken, was ist das, was ich möchte? Kann ich als Athlet damit leben, aus einer Situation zu kommen, wo ich eine tragende Rolle hatte, in einer anderen Mannschaft zu sein und zum Großteil des Spiels da zu sitzen und nicht aktiv teilzunehmen. Und das ist halt was, das müssen wir uns oder eine Sandra Abstreiter. Wenn Sandra bei uns in Deutschland in der DFL spielen würde, würde sie wahrscheinlich jedes Spiel machen.
Ja.
Und jetzt hat sie ja eigentlich knapp 2 Jahre darauf gewartet, dass sie überhaupt mal wieder den Start bekommt. Und das sind halt immer so ein bisschen die Fragen. Deswegen, ich finde es schwierig, die Frage zu beantworten. ob ich mir wünschen würde, dass mehr Spielerinnen in der PWHL, mehr Deutsche da spielen oder den Schritt wagen würden. Ich glaube, wie gesagt, man muss das immer so ein bisschen ins Verhältnis setzen. Wo fühlen sich die Athleten wirklich wohl? Und das ist auch das, was ich mit Laura und mit Sandra vorher besprochen habe. Wenn sie mich nach meiner Meinung fragen, dann ist das auch das, was ich ihnen sage. Weil ich glaube zum Beispiel auch, dass es für Franzi Feldmeier, die in Schweden war, die ja eine bessere Liga, das einfach in einer besseren Liga gespielt hat, ich glaube, für sie war es der richtige Schritt, nach Deutschland zurückzukommen. Und das habe ich ihr auch so gesagt, weil man merkt einfach, dass das Umfeld hier für sie genau das ist, was sie als Spielertyp braucht. Und bei einer Emily, auch mit der habe ich natürlich letztes Jahr schon mal kurz drüber geredet, wie es bei ihr eigentlich aussieht, ob sie da nicht mal Lust drauf hätte, weil man ja auch ganz klar sagen muss, auch ich versetze mich in die Situation und versuche mir zu überlegen, hätte ich das damals gewollt? Und das ist, glaube ich, einfach eine Möglichkeit, die man, glaube ich, einmal ergreifen möchte als Athletin.
Sprich, du hättest das damals gewollt für dich? Also du hättest es gemacht damals?
Ja, also ich glaube tatsächlich, wenn sich mir die Chance geboten hätte, dann wäre das was gewesen, was ich echt gern einfach mal probiert. Weil ich glaube, dass der Schritt schwieriger ist, und das ist ja auch das, was Laura mal gesagt hat, ich glaube, ich würde mir einen Arsch beißen, das nicht probiert zu haben. So, ja, und das ist, glaube ich, einfach, das ist der Fakt, ne? Wenn sich die Möglichkeit da bietet, warum denn nicht, dann probier's doch. Wenn du da wirklich nicht irgendwie persönlich jetzt hier an Deutschland gekettet bist, dann ist es doch, ist es einfach eine coole Sache. Ja.
Was glaubst du, wie
Emily,
viele...
bei Emily ist es zum Beispiel der Fall, ich glaube, sie, weiß ich gar nicht, ob sie ein Spielertyp wäre, der das könnte. Ja, also der jemand wäre, ne?
Ja, aber bei Laura... Genau, bei Laura Kluge muss man sagen, also sie kann es ja anscheinend, weil sie macht es ja und es bringt auch was. Also das muss man schon sagen beim Deutschlandcup. Also die ist natürlich eine der auffälligsten Spielerinnen überhaupt. Allein schon, weil sie halt läuferisch auch sehr, sehr stark ist, weil sie oft die Scheibe haben will, weil sie viel machen will. Aber ich würde schon sagen, das hat ihr was gebracht. Also auch wenn sie weniger spielt und vielleicht auch in weniger Powerplay spielt, aber insgesamt dann auch natürlich im Training gegen die Besten zu spielen, sich immer zu messen, ja, das Niveau einfach anzuheben und das halt dann mitzubringen und dann aber auch wieder zurückzugehen und weiter auf dem Niveau zu spielen. Bei ihr, denke ich, hat schon was gebracht, positiv.
Ja, ja, das Lustige war ja, dass sie doch beim Deutschlandcup nochmal gesagt hat, dass sie sich jetzt spielerisch wieder schnell umstellen muss, weil sie halt Sachen gelernt hat, die ihr vorher ganz anders beigebracht wurden. Also sei es, entferne ich mich von der Scheibe, unterstütze ich eher und sowas. Ne? Also das war ja für sie auch nicht so ganz einfach. Ne?
Genau, also das ist halt auch total interessant zu sehen, weil ich glaube, Laura hat sich bei der WM am Anfang ja etwas schwerer getan, also nach ihrer sozusagen ersten Reise nach Nordamerika, als sie da zur WM gekommen ist, war das ja für sie so ein bisschen eine Umstellung, hat sie auch ganz klar und offen so kommuniziert und hat auch gesagt, naja, für mich ist halt, mir wurde jetzt gerade gefühlt die letzten 3 Monate eingetrichtert, schau, dass du weggehst von der Scheibe, dass du nicht diesen Close Support machst. Wir aber spielen und brauchen auch bei uns international diesen Close Support, weil das hat natürlich auch immer was mit der Qualität der Spieler innerhalb deiner Mannschaft zu tun. Weil, muss man ja auch ganz klar sagen, ein Pass über, keine Ahnung, die ganze Eisfläche da zu flippen aus einer Rückwärtsbewegung, das kann halt auch einfach auf dem Niveau dann nicht jede Spielerin. Und das ist auch völlig in Ordnung, muss sie auch gar nicht. Aber für Laura ist es in dem Fall natürlich eine Riesenumstellung gewesen, ja.
Wie vielen Spielerinnen aus der aktuellen Nationalmannschaft würdest du denn den Sprung zutrauen, aktuell rüberzugehen? Also sind da noch andere bei, wo du sagst, das sind jetzt nicht
nur drei? Naja gut, also wir haben ja jetzt, glaube ich, mit den Welke-Schwestern, also ich glaube, über die könnten wir ja zumindest mal sprechen, oder? Ja, also das wäre was da, den Schritt kann ich mir gut vorstellen. Die sind dann ja auch jetzt ziemlich bald in der Situation, dass sie sich da aktiv auch Gedanken
machen. Die leben ja auch schon seit Jahren in Nordamerika, ne?
Genau. Also das tatsächlich könnte ich mir ganz gut vorstellen. Ansonsten, also ich meine, ja, auch eine Franzi Feldmeier hatte ja zumindest mal mit dem Gedanken gespielt und sich auch für den Draft angemeldet. Mhm. Dann ist ja leider die Verletzung bei der WM dazwischen gekommen. Das sind so Spielertypen, wie gesagt, jetzt auch mit einer Emily könnte ich mir das von dem Leistungsniveau her auf jeden Fall vorstellen, dass die das mal probieren möchten. Jetzt hat aber Fetzi das ja eben schon gesagt, du hast halt aber auch echt wahnsinnig viel Konkurrenz, nicht nur von den schon Älteren aus dem europäischen Umland, sondern gerade aus dem College. Also da kommen ja wirklich top ausgebildete Mädels hinterher, dass ich da das auch zumindest mal nicht so ganz leicht sehe, dass man gedraftet wird oder überhaupt einen Spot in der Mannschaft findet.
Und College ist ein gutes Stichwort, denn wir haben mit einer ehemaligen College-Spielerin ja letzten Sommer gesprochen, Nina Jobe-Smith, die ist mittlerweile in der PWHL, ist dann auch die am höchsten gedraftete deutsche Spielerin geworden, ist auch erst die zweite, die gedraftet worden ist nach Sandra Abstreiter und auch die erste Feldspielerin, die gedraftet worden ist. Aber die spielt eben jetzt in Vancouver. Mittlerweile spielt sie auch, nachdem sie sich leider auch verletzt hat zu Saisonbeginn, aber ist dabei. Und wir hören mal rein, was sie gesagt hat zu so einem Tagesablauf am College. Der beginnt übrigens dieser Tag um 7 Uhr und so läuft das dann ab.
we get changed, go to the gym for maybe 1 hour. Und dann haben wir ein bisschen Video vor das Training und ja, 15 Minuten und wir umgezogen. Dann 1,5 Stunden gehen wir aufs Eis und dann danach haben wir Recovery oder Regenerations und sowas. So ungefähr ja, 5 Stunden im Tag sind wir bei das Rink und dann gehen wir zur Schule. Ja, für mich habe ich 7 Stunden vielleicht am Schule gemacht, jeden Tag. Und dann habe ich ein bisschen Freizeit für Abendessen und dann, ja, schlafen und wieder den nächsten Tag.
Also Zeit zum Essen und Schlafen bleibt noch neben Eishockey und Studium, aber sonst nicht mehr viel. Also 5 Stunden mit natürlich den entsprechenden Facilities da auch. Bernd hat ja vorher auch schon angesprochen, Title 7. Also es ist einfach auch Voraussetzung, dass du nicht diskriminiert werden darfst als Frau. Genauso wie es nach Hautfarbe keine Diskriminierung geben kann. Ne? Es ist einfach, das ist Ausbildung. Alle müssen da die gleichen Bedingungen, dürfen die gleichen Bedingungen haben. Und ja, das ist dann natürlich schon was anderes, wenn du dann auch Jahre im College spielst und vielleicht ist dann der Übergang, oder ziemlich sicher ist der Übergang in Richtung PWHL auch ein bisschen smoother, als das aus Deutschland zu machen.
Ist nicht ganz so, wenn du von uns überlegst, dass die Mädels hier teilweise ihre Taschen mit nach Hause nehmen müssen und die Trainingszeiten leider erst um 21.15 Uhr beginnen. Ja, da ist, glaube ich, der Übergang dann doch vom College etwas leichter.
Ja, wir hatten ja mal mit Emily Nix gesprochen. Ich glaube, bei dem ersten Deutscher Cup in Landshut, wo die Frauen dabei waren, hat sie ja auch gesagt, ja, ich gehe ganz normal arbeiten, ne? Als Juristin, glaube ich, ne? Weil irgendwie 8, 9, 10 Stunden arbeiten und dann abends noch trainieren. Das ist natürlich ein völlig anderes Leben. Ne?
Ja, und dann musst du ja sagen, Emily, die da ja zu dem Zeitpunkt auch noch teilweise in Hamburg gewesen ist und hat in Hamburg gelebt und dann hast du nicht mal eine Frauenmannschaft, dann hat sie in Ingolstadt gespielt, dann fährst du zu deinen Heimspielen erstmal, naja, knappe 700 Kilometer. Also das ist halt alles irgendwie. Da sind wir noch weit davon entfernt, dass wir so professionell sind wie die in Nordamerika.
Wie ist denn das innerhalb des Teams eigentlich? Weil du hast einerseits die Spielerinnen, die professionell spielen in Nordamerika oder halt semi-professionell in Schweden, sag ich mal. Dann hast du die, die bei der Bundeswehr sind. Und dann hast du ja wirklich auch reine Amateurinnen. Wie wächst so ein Team zusammen? Also glaubst du, da entsteht auch mal so ein bisschen Neid innerhalb? Also jetzt gar nicht, ich gönn's dir nicht, sondern einfach so, ich hätte gern das, was du hast.
Ja, also ich glaube, da müssen wir jetzt einmal differenzieren zwischen den Vereinsmannschaften und zwischen der Nationalmannschaft. Also bei den Vereinsmannschaften ist natürlich so ein bisschen der, ja, also das hängt natürlich auch ein Stück weit irgendwo immer ein bisschen mit dem Leistungsniveau zusammen, weil wenn du in Deutschland ein gewisses Leistungsniveau hast, dann bist du halt auch, dann bist du Teil der Nationalmannschaft und dann kannst du das ja wirklich auch über viele Möglichkeiten, die wir jetzt momentan bieten, sei es über die Sporthilfe, sei es über so duale Karrieren, das ist halt alles für die Kaderathletinnen relativ gut gedeckelt ist bei uns in Deutschland, kannst du relativ viel machen. Aber wie du schon sagst, es gibt natürlich auch einige Mädels, die dann im Schichtdienst arbeiten, die sind Krankenschwestern oder die sind Lehrerinnen, die können dann halt nicht vormittags mit auf die Eiszeit wahrnehmen, weil es gibt auch immer wieder mittlerweile, gerade da, wo halt mehrere Bundeswehrsoldatinnen sind, die haben dann die Möglichkeiten, auch vormittags aufs Eis zu gehen, weil es ja eben auch Teil ihres Arbeitstages ist. Da können die Mädels nicht mit dazu. Das sorgt manchmal, ich sag mal jetzt gar nicht, ja, vielleicht ein bisschen für Unmut, aber einfach, weil das weil das auch frustrierend ist. Das ist frustrierend aus der Sicht der Bund oder der, die das versucht, professionell zu betreiben. Und es ist natürlich auf der anderen Seite auch frustrierend als diejenige, die arbeiten geht. Weil du hast dann halt einfach schon 9 Stunden in den Knochen, bevor du aufs Eis gehst. Und dann ist manchmal vielleicht der Weg ins Training reinzufinden etwas holpriger, wohin die anderen sozusagen eigentlich den ganzen Tag darauf warten, dass es jetzt endlich losgeht und kommen da top vorbereitet und mega ausgeruht, ne? Die machen natürlich Vormittag auch schon was, aber der Start ist ein bisschen anders. Und bei uns innerhalb der Nationalmannschaft, da muss ich tatsächlich sagen, also ich habe da neulich mal auf den Kader geguckt, wir haben, jetzt mit Hanna Weichenhain, das wäre ja noch eine Schülerin gewesen, die fährt ja jetzt leider nicht mit zu Olympia, weil sie sich ja verletzt hat. Aber haben wir mit selbst Matti Heine, also Mathilda, die ist ja bei der Polizei, das heißt auch die ist Profisportlerin, haben wir wirklich nur noch zwei, die arbeiten. Also das sind Lisa Hämmerle, die arbeitet, und Anne Bartsch. Und dann haben wir noch Hanna Hoppe, Entschuldigung. So, und dann alle anderen sind eigentlich zumindest mal irgendwie übers College, über die Bundeswehr, über die Polizei oder eben über die PWHL sind alle professionell.
So, jetzt sind wir endlich mal angekommen bei Olympia, ne? Es sollte ja eigentlich ein Olympia-Podcast sein. Die Männer geben ja kein Ziel raus. Was macht ihr denn? Habt ihr ein Ziel? Also sagt ihr ganz klar, da wollen wir hinkommen?
Ja, ich glaube, das ist ja immer schon so ein bisschen, bei uns ist es ja eigentlich nicht anders als bei einer Weltmeisterschaft, das muss man auch ganz klar sagen. Also bei uns verändern sich die Kader eigentlich nicht groß. Als wenn wir jetzt eine WM spielen, das ist ja schon bei den Männern jetzt wirklich total toll zu sehen, dass die NHL da sozusagen komplett auch mit dran teilnimmt.
Wurde auch Zeit, ne?
Genau, wurde auch Zeit, absolut. Genau, deswegen, bei uns ändert sich nicht so wahnsinnig viel. Die Gruppen sind ja auch noch gleich, also der Modus ändert sich ja sozusagen erst zur nächsten.
Ja. Entschuldigung.
Was? Naja, das ist eine Katastrophe, der Modus.
Ja, das war ein Fui.
Ich dachte, ich werde ausgehen.
Nein, das war ein Fui in Richtung Modus. Nein, es ist halt jetzt auch ein bisschen komisch. Ist halt jetzt auch ein bisschen komisch, weil jetzt bei der Weltmeisterschaft der neue Modus ist mit zwei gleich starken Gruppen, aber bei den Olympischen Spielen vorher noch der alte Modus, aber ich gehe davon aus, ich weiß es tatsächlich nicht, aber dann, wenn das umgestellt ist bei IHF-Turnieren, wird es dann bei künftigen Olympischen Spielen hoffentlich auch umgestellt.
Ja. Also das, genau, da muss ich auch tatsächlich sagen, also dann steige ich in deinen Buben mit ein, weil das ist für mich.
Kannst du mir doch nicht unterstellen, wie gut kennst du mich eigentlich, dass du denkst, ich buh dich hier, ich lade dich hier zum Podcast ein und nach einer Dreiviertelstunde interessantem Gespräch buhen wir dich einfach mal spontan aus. Ja, also.
Ja, damit es dir nicht zu harmonisch wird. Weißt du?
Also, dass der Modus angepasst wird, ne, ich glaube, da sind wir uns wirklich alle einig, das ist halt. Also das wurde Zeit und da haben wir wirklich auch hinter den Kulissen wurde da viel drum gekämpft, aber da bin ich wirklich unfassbar dankbar. Ich hoffe, dass mich das jetzt nicht einholt irgendwie in einem halben Dreivierteljahr, aber ich glaube, das ist wirklich eine absolut gute Geschichte. Wir sehen es auch mit der Entwicklung jetzt U18 Frauen. Ich meine, Finnland ist abgestiegen. Das muss man sich halt auch auf der Zunge zergehen lassen. Dass da halt echt eine von diesen top-europäischen Nationen hat es jetzt halt getroffen. Und das wird nicht leicht, wieder aufzusteigen. Bei den 8 Mannschaften, die es momentan da nur in der Top-Division gibt, das wird wirklich ein richtig hartes Brett. Entschuldigung, das sind Dinge, die, da muss ich wirklich sagen, bin ich sehr gespannt, wie die IHF das angeht, um da nochmal ein bisschen mehr einfach der Entwicklung in dem europäischen Eishockey entgegenzukommen und wirklich zu sagen, wir müssen den Schritt halt machen. Und für mich ist halt diese Anpassung des Modus auf jeden Fall riesengroß. So, was war jetzt eigentlich Ausgang?
Aber das betrifft ja jetzt, aber nur mal ganz kurz, um dann einzuhaken, das betrifft natürlich dann vor allem die europäischen Mannschaften untereinander, weil wenn du jetzt schon über die U18 sprichst, ist schon auch da auffällig gewesen, wie weit Kanada und USA weg sind. Und das erwarten wir natürlich jetzt auch für die Olympischen Spiele wieder. Ja. Es gab bei Olympia genau einmal nicht das Finale, Kanada gegen USA, also Schweden war einmal im Finale, wir wissen es bei Weltmeisterschaften, da war Finnland einmal im Finale, sonst bei allen Turnieren Olympia
und ist betrogen worden, das ist ja bitte immer noch
Das sage ich auch tatsächlich mal ganz gerne. Ich saß vor dem Fernseher und da habe ich wirklich Schnappatmung gekriegt damals.
Ja, also krass, eigentlich war Finnland Weltmeister, Aber also Kanada und USA dominieren natürlich alles. Dahinter kommt dann also Finnland, Tschechien oder in anderer Reihenfolge Tschechien, Finnland jetzt bei der A-Nationalmannschaft kommen dahinter und streiten sich um Bronze. Und ja, was passiert dann und wo schätzt ihr euch, das war die ursprüngliche Frage, wo landet ihr dann in der Gruppe dahinter?
Wo wir in der Gruppe landen, ne? Hoffentlich natürlich ganz weit oben. Aber nein, ich glaube, dass für uns ist es tatsächlich wichtig, der erste Schritt sozusagen ist getan. Ich glaube, das hat man auch gemerkt, dass einfach so eine riesen Last abgefallen ist, dass man sich das ermöglichen konnte oder kann, da jetzt zu Olympia zu fahren. Und jetzt ist aber der volle Fokus wirklich darauf, auch die Gruppe so gut als möglich abzuschließen. Und dann halt einfach das Viertelfinale ist ein Minimalziel, sage ich ganz klar. Und ab da muss man auch ganz, ganz ehrlich sein. Nochmal, du guckst dir die Kader an. Wir sind in den letzten Jahren nicht weit weg davon gewesen, halt auch so ein Viertelfinale mal zu gewinnen. Und das ist, die Mädels fahren da mega hungrig hin. Also das muss man auch sagen, ne? Diese erste Freude ist abgefallen. Also was heißt abgefallen? Die wird natürlich da auch nochmal jetzt in den nächsten Tagen, die sind jetzt in Füssen, die bereiten sich vor, die sind alle mega gepumpt und das merkst du einfach auch. Da ist schon richtig Zug drin. Du willst dich da nicht unter Wert verkaufen, aber du hast halt ganz klar auch das Ziel, einfach dieses Viertelfinale erfolgreich zu bestreiten. Und was dann passiert, also da muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich auch keine Aussage treffen, möchte ich auch lieber nicht, aber ich traue der Mannschaft einiges zu.
Es ist halt auch so ein bisschen das Riesenproblem an diesem Modus, den es aktuell noch gibt, eben bei Olympischen Spielen. Ich erkläre es nochmal ganz kurz für die vielleicht, die nicht so firm sind. Es gibt zwei Fünfergruppen. Die erste Gruppe ist die A-Gruppe und da sind die der Weltranglisten höher gerankten Mannschaften drin und die sind automatisch im Viertelfinale. Es kommen eben noch drei mit dazu. Und das ist natürlich dann das Problem ist, wenn du ins Viertelfinale in der schwächeren, in Anführungsstrichen, oder es ist ja dann von den Nationen her die schwächere Gruppe, wenn du da unter die Top 3 kommst, kommst du ins Viertelfinale. Wenn du aber nicht Erster wirst, spielst du im Viertelfinale sehr, 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 sehr wahrscheinlich gegen Kanada und gegen die USA. Also ist ja dann gleich mal das erste Spiel von Deutschland gegen Schweden extrem wichtig, wie schon bei den letzten beiden Weltmeisterschaften, glaube ich, gleich Auftaktspiel gegen Schweden, genau, einmal gewonnen, einmal verloren. Und wenn du halt im Vergleich zu Schweden den Kürzeren ziehst, dann, auch wenn du ins Viertelfinale kommst, hast du halt dann ein mega schwieriges Spiel. Und das ist eben auch so schade an dem Modus, dass du nicht mal sagen kannst, okay, du spielst jetzt in der Gruppe vielleicht gegen Schweden und die Schweiz auch mal, um dich mit der zu messen. Oder schaffst es in der Gruppe vielleicht dann tatsächlich mal hinter Kanada oder USA auf den zweiten Platz, ja, oder auf den dritten Platz und spielst halt dann gegen den zweiten und hast dann mal ein Viertelfinale, wo du sagst, okay, da kannst du dich rantasten. Und das ist halt so das Blöde an dem Modus.
Genau, du musst also wirklich eigentlich von Anfang an jedes Spiel gewinnen, weil ansonsten weißt du, hast du da im Viertelfinale ein richtiges Brett vor.
Ja, und andere Mannschaften dann in der großen Gruppe, die können da alles verlieren und haben trotzdem einfaches Viertelfinale. Das kann dann langfristig so nicht funktionieren. Also die Schweizerinnen haben es ja mehrmals gehabt, dass die im Turnier genau ein einziges Spiel gewonnen haben und waren auf einmal im Halbfinale.
Oh, was dann da auch noch uns gewesen ist, das ist natürlich doppelt bitter.
Ja. Und erklär nochmal, warum. Was
der Keller hatten.
Ja, was war, also das ist ja auch, es war ja auch sehr, sehr eng, dass die Schweiz da reingerutscht ist, jetzt über ein Jahrzehnt eben in die Top 5 und nicht Deutschland. Und bei der letzten Weltmeisterschaft, also vorletzten Weltmeisterschaft 2024, gab es ja dieses extrem enge Spiel gegen die Schweiz, dann um Platz 5, wo sich Deutschland sportlich mit dem Sieg hätte qualifizieren können für die Top 5, was dann wiederum jetzt natürlich, weil die Gruppen geändert werden, wieder egal ist. Aber trotzdem, du hast mal das Duell mit der Schweiz gehabt und hast gesehen, du bist in der Verlängerung einen Zentimeter oder zwei im Gefehl bei Laura Kluge, dann hätte Deutschland das Spiel gewonnen. Also es ist tatsächlich halt auch wirklich, es hat diesen Vergleich ja schon mal gegeben in den letzten Jahren, dass man sieht, okay, zumindest an die Schweiz könnte man oder ist man sehr, sehr nah herangerückt oder ist vielleicht sogar auf Augenhöhe.
Das sind halt so ein bisschen die Punkte, ne, die du am Ende des Tages, das darfst du halt auch immer nicht vergessen, wenn du so drei Schritte zurück machst und du guckst dir dann halt eben an, wie ja auch diese Weltranglistenpunkte vergeben werden, dann ist das ja auch schon wieder so ein bisschen ein Teufelskreis, weil am Ende des Tages da überhaupt erstmal wieder hochzukommen in dieses höhere Ranking, dafür müsstest du dich für ein Viertelfinale qualifizieren oder mal ein Halbfinale so. Und dann, wenn du aber in so einer schwierigen Vorrunde oder diese Konstellation, die ist halt einfach meiner Meinung nach auch nicht förderlich. Ich verstehe schon den Grundgedanken, aber am Ende des Tages ist es halt einfach nicht mehr zeitgemäß, weil alles dieses europäische Feld, was danach ist, du kannst auch sicherlich an einem guten Tag, ich meine, wir haben auch gegen Tschechien bei der angesprochenen WM von dir in Plymouth, haben wir ja auch nur 1-0 verloren. Ja. Und da muss man ja wirklich ganz ehrlich sein, das hätte halt auch anders ausgehen können. Also das kann, wenn du da wirklich die zwei, drei Chancen, die du halt auch wirklich gute hattest, wenn du das nutzt, dann hast du halt einfach mal Tschechien geschlagen. Und das finde ich halt, ist ja eigentlich ein total schöner Fakt, dass du halt an diese europäischen Mannschaften zumindest mal rankommst. Aber da hilft halt der Modus momentan noch nicht. Aber gut, das können wir dann nach Olympia abhaken und dann schauen wir, was im November passiert.
Und man muss ja auch ganz klar sagen, es ist eine rein finanzielle Sache, weil es geht einfach darum, dass es in der Vorrunde auch schon ein Kanada-USA-Spiel gibt, damit halt das Fernsehen oder wer auch immer überträgt, da den Hype hat. Ne? Also es geht ja 0,0 darum, was die anderen Länder wollen oder was für die gut wäre. Es geht nur darum, dass man mindestens zweimal im Turnier, oder was heißt mindestens, dass man zweimal im Turnier USA gegen Kanada hat. Ne? Das ist halt die Idee hinter dem
Ganzen. Aber wenn man sagen muss, ich glaube, dass mittlerweile tatsächlich, und das habe ich am Eingang schon mal gesagt, dass diese mediale Aufmerksamkeit in den europäischen Ländern fürs Frauen-Eishockey doch auch immer größer geworden ist und immer größer wird. Ne? Also auch jetzt zum Beispiel die Kooperation in der schwedischen Liga mit YouTube. Das sind einfach mega gute Faktoren, die helfen halt einfach dem Frauensport eine Plattform neben den Männermannschaften sozusagen zu finden in Europa. Und deswegen glaube ich, dass das gar nicht mehr von so großer Relevanz sein kann, dass USA, Kanada in der Vorrunde schon gegeneinander spielen müssen.
Ja, wenn du die Plattform ansprichst, am Montag war ein Call mit Moritz Seider und der hat zum Beispiel gesagt, dass es jetzt mal fernab von den konkreten sportlichen Zielen in Mailand halt auch darum geht, Eishockey Primetime im deutschen öffentlich-rechtlichen Fernsehen und für ihn wäre es...
Stopp, vor allem Eurosport muss man dazu sagen.
Eurosport natürlich auch, da kommentiert ein absoluter Experte, habe ich gehört.
Na, also auf jeden Fall. Muss ich jetzt schon mal einhaken, öffentlich-rechtlich, aber wenn wir jetzt hier über Deutschland natürlich auch sprechen. Nein, absolut, ich kommentiere alle Deutschlandspiele der Frauen. Also wollte ich bloß nochmal hinterlegen, ja. Da seid ihr richtig.
Du hast ja völlig recht. Aber wir sind uns ja trotzdem einig, dass die Öffentlich-Rechtlichen so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit haben in Deutschland. Ne? Gerade bei diesem klassischen, traditionellen alten Sportpublikum. Und Seider hat halt gesagt, dass es für ihn halt auch extrem wichtig wäre, dass nach dem Turnier halt mehr Kinder Bock haben, Eishockey zu spielen. Und ist das für euch auch so im Hinterkopf, wie gesagt, fernab davon, ob ihr jetzt wirklich ins Viertelfinale erreicht, Halbfinale erreicht, dass ihr denkt, ey, wenn nach dem Turnier sich irgendwie 5.000 oder 500 neue Mädchen in Eishockeyvereinen anmeldet, dann haben wir irgendwie auch was gewonnen.
Also wir haben nochmal, ne, ich will das jetzt gar nicht plattreden, aber wir merken das ja bei uns wirklich schon ganz, ganz, ganz extrem, dass wir finden bei Social Media statt, also wir Frauen finden bei Social Media statt. Magenta, die Übertragung von der Nationalmannschaft hilft enorm. Ja. Und wir müssen uns, und das habe ich bei uns im Verband auch schon angesprochen, wir müssen uns auch eine Lösung überlegen, wie wir die Liga besser positionieren können. Also es verirrt sich halt leider keiner auf einer Plattform und guckt für, ich sage jetzt irgendwas, 5 Euro ein Spiel an. Da würde ich mir auch kein wahrscheinlich Feldhockeyspiel angucken zwischen.
Richtig.
Ja. So. Das passiert einfach nicht. Und das sind so ein bisschen diese Hindernisse, die müssen wir aus dem Weg schaffen. Ich glaube ganz fest daran, dass wir über die Öffentlich-Rechtlichen und Eurosport eine gute Plattform haben.
Oh, übrigens ehemalige Nationalspielerinnen wie Julia Zorn, Anna Reich, Marie Delabre, Expertinnen sein werden, ja, und die wirklich viel Einblick haben in die Sportart.
Hör mal, Kollege, wir haben immer gesagt, der Podcast hier ist werbefrei, ne? Das wollte ich nur kurz mal.
Unterm Strich ist es natürlich werbefrei, aber ich wollte bloß nochmal, jeder kann dann entscheiden, wo er schaut, aber ich wollte nochmal die Entscheidungsgrundlage noch ein bisschen verbessern.
Vielen Dank.
Ja, also da muss ich tatsächlich sagen, dass ich glaube, dass das einfach insgesamt eine Riesenmöglichkeit ist für die Frauensportart, da auf dem Bildschirm zu erscheinen. Und das natürlich wollen wir versuchen, dass dann im Optimalfall super viele Mädchen danach Eishockey spielen wollen. Und dann kommt es ja wieder, dann haben wir natürlich auch dann müssen wir gucken, wohin denn mit diesen ganzen neuen Kindern, die wir haben. Weil, und das ist ja jetzt auch normal, es gibt ja, die Eiszeiten sind halt rar.
Klar, absolut.
Aber ja, wir wollen um die Frage nochmal so zu beantworten, wir wollen Mädchen auf dem Eis haben und wir hoffen, dass wir können.
Und Mädchen wollen aufs Eis. Da habe ich ja tatsächlich jetzt einfach auch ganz privaten Einblick. Ich war jetzt zwei, dreimal mit Schulklassen auch mit dabei zur Unterstützung bei uns auf dem Eisplatz. Da gibt es ja eine Natureisfläche bei mir im Ort. Und da wird immer so ein Drittel abgetrennt für die Kinder, die dann spielen können Eishockey. Da werden so Holzlatten dann hingelenkt. Und dann waren halt die Klassen da unterwegs. Und dann haben die Jungs natürlich sofort sich die Schläger gepackt und haben Eishockey gespielt. Und die Mädchen haben gesagt, wir wollen auch Eishockey spielen. Dann haben die mitgespielt. Und natürlich in dem Alter von, das ist Grundschule, geht das noch ohne Probleme. Und warum sollen die nicht Eishockey spielen? Ja, und wenn die aber, das ist ja das Thema, was wir öfter haben, wenn die natürlich dann auch einen Fernseher anschalten und sehen halt da auch längere Haare, und zwar bei allen Helmen, raushängen, dann ist es einfach, ja, dann sehen sie, okay, das damit kann ich mich identifizieren und dann kann es auch leichter mein Sport werden.
Naja, vor allen Dingen, und wenn du überlegst, also ich hatte damals in meinem Zimmer, mein Zimmer war tapeziert mit NHL-Postern, aber das waren halt ausschließlich alles Männer, natürlich. Ja. Es gab kein Poster damals von Hilly Wickenheiser, das gab es überhaupt nicht. Und jetzt, wenn ich hier in das Zimmer hochgehe von unsere mittlere Tochter, die spielt Eishockey, da hängt Laura Kluge, da hängt Franzi Feldmeier, neben Moritz Seider und JJ Peterka. So. Mhm. Und ich finde das einfach total toll, dass sie zumindest mal die Möglichkeit hat, halt auch zu sehen, wie du sagst, die machen das und für sie steht nicht, die versteht das, also natürlich noch nicht, aber ich kann ihr später sagen, wenn du das möchtest, dann kannst du Eishockey-Profi werden. Auch du darfst das. Das ist diese Möglichkeit besteht. Und das ist natürlich was ich einfach unfassbar schön finde, dass wir überhaupt erstmal diese Tür geöffnet haben.
Ja, das hat Nina Jupp-Smith mal im Interview mit der Double Chase gesagt, wenn ich es mit ihr geführt habe. Da hat sie auch gesagt, dass sie als Kind ja eigentlich dachte, sie wird irgendwann bei den Vancouver Canucks spielen. Ne, weil sie das auch noch gar nicht verstanden hatte, dass da eben keine Frauen mitspielen können.
Und jetzt tut sie es ja quasi.
Ja, genau. Und jetzt tut sie es quasi. Und sie hat auch gesagt, diese Repräsentation ist halt auch wichtig, eben Frauen zu sehen im Fernsehen, die dann auch Stars sind. Ne? Und jetzt sind wir natürlich bei der deutschen Mannschaft noch ein bisschen entfernt davon, richtige Stars zu haben. Aber du hast zumindest auch Spielerinnen, die seit Jahren da jetzt die Gesichter des Teams sind. Sandra Abschreiter zum Beispiel, ne? Daria Gleisner und dann natürlich die erste Reihe, wenn man so mit Kluge, Nix, Hadraschek und sowas. Um noch aus sportlich zurückzukommen, die Mannschaft ist natürlich, stellt sich ja fast von alleine auf, haben wir ja immer gesagt, so in den letzten Wochen und Monaten. Ist das ein Stück weit auch einen Vorteil, weil die halt auch so eingespielt sind? Oder denkst du, na, wäre schon schön, ein bisschen mehr Breite zu haben, dass da auch ein bisschen mehr Konkurrenzkampf entsteht?
Boah, sowohl als auch. Also ich glaube tatsächlich, dass es jetzt gerade so absolut in Ordnung ist, wie es ist. Wir sehen ja aber, dass es dann in den nächsten so 2-3 Jährchen, da wird ganz schön Druck von unten kommen. Also da kommen, wir haben echt viele wirklich gute und talentierte Mädchen, die jetzt in der U18 sind. Ich meine, wir sehen es ja auch, wenn wir uns jetzt Mathilda Heine angucken. Also ich meine, die ist halt
die ist auch aufgestiegen,
ziemlich weit entfernt von eigentlich, dass sie rein vom Alter her in die Frauennationalmannschaft gehören würde. Aber ich glaube einfach, dass das dieser Konkurrenzkampf, den muss man ja ein Stück weit auch lernen. Wir hatten das einfach unfassbar viele Jahre gar nicht. Also das gab es einfach überhaupt nicht. Da waren vielleicht so 1-2 Positionen, die immer so ein bisschen, wo man mal was variieren konnte. Aber muss man auch ganz klar sagen, das waren jetzt auch nicht die Positionen in den ersten beiden Reihen. Und das wird sich in den nächsten Jahren ändern. Und ich glaube, dass es wertvoll und richtig wichtig für uns als Verband, als Spielerinnen ist, weil du halt einfach dieser Konkurrenzkampf, der pusht dich natürlich einfach auch noch. Ja. Da kann das nicht immer nur gut sein. Es gibt sicherlich auch negative Aspekte. Aber ich glaube, dass das richtig, richtig gut tun wird.
Dann freuen wir uns drauf, was wir zu sehen bekommen dann auch bei diesem Turnier. Und schauen mal, wie es dann klappt im Auftaktspiel gegen Schweden. Und vielleicht auch mit einem Platz, natürlich von dir Mindestziel unter den ersten drei, vielleicht sogar auf Platz 1 in dieser Gruppe B. Wie gesagt, das Auftaktspiel gegen Schweden dann gleich am 5. Februar ist gleich mal ein absoluter Gradmesser. Und Deutschland spielt dann im Anschluss gegen Japan. Da hat es jetzt auch Tests schon gegeben, die umkämpft waren. Aber da hat es auch Siege gegeben für Deutschland schon in den letzten Jahren. Und Frankreich und Italien sind dann die weiteren Gegnerinnen, die man natürlich hinter sich lassen muss, um dann ins Viertelfinale zu kommen.
Genau. Noch eine grundsätzliche Frage zum Turnier. Wenn wir mal so sehen, klar, die deutschen Spielerinnen, wenn man sich damit beschäftigt, die kennt man natürlich. Und man kennt natürlich auch die großen Stars so aus Nordamerika wie Puller und Fillion und Nurse und Knight, Coin Schofield, Demir, Frankel und sowas anderes. Was glaubst du denn, auf wen sollte man denn so besonders achten? Wer kann denn so ein Breakout-Star bei dem Turnier werden?
Boah, das ist ja jetzt hier eine richtige Frage. Boah, wenn ich jetzt auf die anderen Nationen, jetzt muss ich mal kurz, lass mich da mal ein bisschen drüber nachdenken, kurz eine Sekunde. Ich muss tatsächlich sagen, also ich glaube, und das ist jetzt vielleicht von mir ein bisschen hart, aber ich nehme jetzt mal, oh Gott, ich hoffe, Mathilda, du hörst nicht zu, aber weil ich den Druck nicht, ich möchte den Druck nicht erhöhen, aber ich muss tatsächlich sagen, es gibt, also alleine bei uns in der Mannschaft, weil ich spreche ja gerne über uns, ich glaube tatsächlich, dass Matti sich da richtig in den Vordergrund spielen kann, weil die ist meiner Meinung nach eine absolut komplette Spielerin. Geht gut in beide Wege. Die hat dieses Hockey, diesen Hockey-Sense, über den wir ja ganz oft sprechen. Also die hat ein super Gefühl, auch ohne Scheibe. Die hat das in der DFL dieses Jahr schon so gut unter Beweis gestellt. Und das, was sie jetzt vielleicht bei der U18-Weltmeisterschaft nicht so perfekt aufs Eis bringen konnte, ich glaube, das wird ihr in dem gefestigten Umfeld A-Nationalmannschaft jetzt richtig Rückenwind geben. Also nochmal, ich hoffe, sie hört nicht zu, weil den Druck möchte ich jetzt nicht erhöhen. Aber Matti, ich traue dir einiges zu.
Und was man auch sagen muss, und da sind wir wieder bei unserem Einstiegsthema und bei unserer Einstiegsfrage, ich finde auch, dass das mittlerweile besser honoriert wird und dass solche Spielerinnen dann auch in die Situationen gebracht werden vom Bundestrainer und seinem Team, dass sie ihre Qualitäten zeigen können. Also das erste Länderspieltor von Matti Heine war ja beim Deutschland-Cup ein Abfälscher aus der Bumper-Position im Powerplay. Also die hat dann Powerplay gespielt. Klar, da waren nicht alle mit dabei, aber sie hat ihre Eiszeit in den Special Teams eben auch bekommen. Und da, glaube ich, schaut auch das Trainerteam nicht unbedingt aufs Alter und nur aufs Standing, sondern einfach mittlerweile auch drauf, wer bringt mir was, in welcher Situation, und dann kommt die eben auch aufs Eis.
Ja, und das ist halt genau der Punkt. Also ich glaube, dass das auch Mut machen sollte für all diese ganzen Mädels, über die wir eben gesprochen haben, die von unten nachrücken. Du hast halt die Möglichkeit, wenn du dich hier wirklich reinlegst und du zeigst, dass du es willst, weil das ist ja auch immer ein Riesenfaktor, dann hast du wirst deine Chance bekommen.
Ronja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit uns über Eishockey zu sprechen. Und dann ja alles Gute für die nächsten Wochen. Erstmal guten Flug und guten Start dann auch in Mailand.
Dankeschön.
Wir haben zu danken.
Und Euch danken wir fürs Zuhören und nochmal der Hinweis, wenn ihr auch unseren Podcast und unser Projekt hier während der Olympischen Spiele supporten wollt, weiterhin solche Interviews auch hören wollt und auch viel zu den Deutschlandspielen, dann geht auf startnext.com/Olympia-2026.